Also ihr habt euch auch schon genommen, ein Handout nehmen. Prima. Wir haben dieses Thema Bibel und Geschichte heute und morgen. Und in einer gewissen Weise werde ich dann auch darauf eingehen am Sonntag, weil da geht es um Johannes 8. Man hat hier das Thema Bibel und Geschichte. Und die Inhalte sind folgende, also einmal eine Hinführung zum Thema jetzt am Anfang und dann die Apostelgeschichte als Beispiel, das Johannesevangelium, das Werk der Könige und die fünf Bücher Mose oder der Pentateuch oder die Tora, wie das auch genannt wird. Und ihr merkt, ich habe das in umgekehrter Reihenfolge gemacht. Ich fange mit dem einfachsten, sozusagen dem, was zeitlich am nächsten da ist, an mit der Apostelgeschichte. Da hängt auch das Lukas-Evangelium mit dran. Und dann das Johannes-Evangelium als ein Beispiel für eins von den vier Evangelien. Im Neuen Testament, wenn man sich fragt, welche Bücher im Neuen Testament sind Geschichtsbücher, das sind fünf. Vier Evangelien und die Apostelgeschichte. Und alle fünf Geschichtsbücher wollen nicht einfach nur Geschichte schreiben, sondern auch Theologie vermitteln. Man hat also eine Mischung zwischen Geschichtsschreibung, aber die Geschichtsschreibung ist jetzt nicht neutral oder unparteiisch, sondern Lukas will mit seinem Doppelwerk Theophilus überzeugen. Und Johannes will mit seinem Werk, Kapitel 21, 2021 gibt es da Hinweise, will an Menschen überzeugen, dass Jesus der Christus ist und dass sie dann, wenn sie an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist also keine neutrale Geschichtsschreibung, sondern hier wird Geschichte geschrieben mit einer Absicht. Und zwar, die wird sogar auch ausgedrückt in beiden Fällen, sowohl bei Lukas mit dem Evangelium und dann der nachfolgenden Apostelgeschichte, als auch bei Johannes. Im Alten Testament habe ich das Königewerk ausgewählt, weil das natürlich ein ganz hervorragendes Beispiel ist für Geschichtsschreibung im Alten Testament, wie Paul das auch gerade erwähnt hat. Und die fünf Bücher Mose, der Pentateuch, das ist eine Mischung von Gattungen. Also es ist nicht nur einfach fünf Bücher Geschichte, sondern das ist, enthält Geschichte, Heilsgeschichte, es enthält Gesetzestexte. Deswegen, wir nennen das ja, in der Bibel wird das oft übersetzt, Tora, das hebräische Wort Tora heißt eigentlich Lehre. Der Lehrer im Hebräischen ist Morä, Morä. Das ist einfach der Lehrer mit von derselben Wortfamilie und Tora ist also eigentlich die Lehre Gottes, aber in der Lehre Gottes ist auch enthalten, wie man leben soll, damit man ans Ziel kommt. Und von daher ist es eine Mischung von verschiedenen Sachen. Da sind teilweise auch Lieder drin, da ist Poesie drin, da ist Geschichtsschreibung drin, da sind Gesetzestexte drin. Aber wenn man jetzt das geschichtliche Element wegnehmen würde, also wenn man aus der Tora das, was Heilsgeschichte ist, wegnehmen würde, dann würde man praktisch aus einem Leib das Skelettgerüst wegnehmen. Also es geht gar nicht. Von daher ist es gleich der Beginn der Bibel, ist auch Geschichtsschreibung. Das sind die fünf Sachen, die wir uns vornehmen für heute und morgen. Und wie gesagt, am Sonntag ist die Predigt die Fortsetzung der Johannesreihe. Aber ich gehe auch auf Johannes ein bisschen ein, von daher verbindet sich das miteinander. Als Hinführung zum Thema möchte ich zuerst darauf eingehen, dass die Heilsgeschichte und die Weltgeschichte miteinander verwoben sind. Das ist das Besondere bei unserer Heilsgeschichte. Du hast es ja schon indirekt angeschnitten bei manchen Völkern ist dann sozusagen der Anfang ist irgendwo mythologisch, mit Gottheiten, die von Bergen runterkommen. Und in der Bibel gibt es auch einen Glauben, dass Gott im Himmel ist und dass er auf die Erde kommen kann und dass er auch gewirkt hat auf der Erde. Das ist also in den ersten Kapiteln der Bibel, als sie den Turmbau zu Babel bauen, kommt Gott runter. Aber das Interessante dabei ist, das wird festgehalten von Leuten, also ab einem gewissen Punkt, die das real erlebt haben. Also zum Beispiel der Durchzug durch Schilfsmeer, das wird so in der Tora geschildert, dass es wirklich stattgefunden hat. Und das wird nicht als mythisch verstanden. Und das ist auch nicht in einer Geschichte, die so weit weg ist, also die Parallelen im Vorderen Orient, da gibt es Könige, die ein paar zigtausend Jahre lang gelebt haben. Also da ist das Alter von Adam mit etwas unter 1000 Jahren, ist da nichts. Und das geht so weit in eine Vorzeit zurück, die man gar nicht mehr schriftlich festhalten kann. Und das Interessante bei der Bibel ist, dass sozusagen sie tritt auf und sogar in dem ersten Buch der Bibel, die Genesis, es ist möglich, durch Parallelen, die man aus der Archäologie ausgebuddelt hat, sogar fürs erste Buch Mose kann man mit sowas wie den Nuzi-Tablets, sagt man im Englischen, das sind Keilschrifttafeln, die man ausgegraben hat, die geben hervorragende Hintergrundinformationen für die Sache mit Jakob und Laban und warum hat die Frau von Jakob, warum hat Rahel die Teraphim, die Hausgötzen von ihrem Vater geklaut? Und wenn man diese archäologischen Parallelen sieht, die erst irgendwann in den letzten 150 Jahren ausgebuddelt wurden und dann übersetzt wurden, wenn man das sieht, dann merkt man auf einmal, ersteht die Genesis nicht als eine Sache, die auf irgendeiner Insel ist, sondern das ist ganz real genau in der Gegend, wo die Genesis sagt, dass die gelebt haben, genau dort hat man solche Dinge gefunden. Das ist das Interessante bei der Tora. Das fängt schon mit dem ersten Buch der Bibel an. Da ist ein Hintergrund da und dadurch, dass Napoleon überall hingegangen ist mit seiner Armee und auch nach Ägypten gekommen ist und die Sachen mitgenommen haben und man nachher die Sachen sozusagen, die verschiedenen wichtigen Sprachen entziffern konnte und dann eine riesen Übersetzungsarbeit begann, hat man Hintergrund vom Vorderen Orient, wo Israel zu Hause war, das betrifft Ägypten, das betrifft Mesopotamien und das betrifft auch einen Haufen anderer Sachen, die heute Türkei heißen, Syrien, Iran, Irak. Das ist nicht im nebulösen Nimmerwo geschehen, sondern das ist eingebettet in andere Völker, die auch mit Namen genannt werden. Und siehe da, diese Völker gab's. Und diese Völker wussten zum Teil von Israel. Und es gibt da Nachrichten. Oder bei diesen Völkern gab's Bräuchtümer, die sich decken mit dem, was man im ersten Buch der Bibel hat. Und von daher sind wir heute 2024 in einer ganz anderen Lage, das Alte Testament zu studieren, als vor 200 Jahren. Da hatte man archäologisch so gut wie null. Da hatte man von den alten Pilgerreisenden vom 4. Jahrhundert folgende, wo das Christentum legitim wurde, dann gab es berühmte Pilgerberichte und Leute, und da hat man dann eine Tradition über verschiedene Städten im Heiligen Land. Aber was wir jetzt haben, ist unglaublich, was da an Masse da ist. Das gekoppelt mit dem Internet, wo das zugänglich ist, das schlägt alles. Also manchmal denke ich, du könntest jetzt 150 Jahre lang dich an den Sessel setzen und online gehen und lesen und lesen und lesen und lesen und wirst immer wieder was Neues entdecken zur Heiligen Schrift oder was Interessantes wahrnehmen können. Das heißt, die biblische Heilsgeschichte und die Weltgeschichte sind miteinander verwoben und sie sind sozusagen in unserer Zeit ganz, ganz, ganz besonders verwoben, weil man jetzt so viel über diese alte Welt weiß. Dabei wird archäologisch nicht 10% ausgebuddelt, nicht 50, nicht 70, nicht 80, sondern weniger als 1%. Was die Archäologie finden kann, ist immer nur ein Bruchteil. Du kannst ja nicht ganze Städte ausbuddeln. Wenn du Glück hast, findest du einen Palast von irgendeinem König und wenn du großes Glück hast, triffst du auf das Archiv, also auf die Bibliothek sozusagen und findest ein paar hundert oder ein paar tausend Tontafeln, die viel besser halten als Papyrus, was pflanzlich ist und vergeht. Und dann kannst du sozusagen anfangen zu übersetzen. Aber die Sache ist die biblische Heilsgeschichte, also angefangen mit Adam und Eva, quer durchs Alte Testament, durch die Tora bis hin zu Jesus und Petrus und Jakobus, Johannes und Paulus und so weiter im Römischen Reich. Die biblische Heilsgeschichte ist mit der Weltgeschichte verbunden und insoweit wir diese alte Weltgeschichte jetzt besser kennenlernen, merken wir auch an vielen Stellen, dass man besser verstehen kann, was ist da eigentlich passiert? Warum haben Abraham und Sarah, als sie kinderlos blieben, dann schließlich überlegt und Sarah hat gesagt, nimm meine Magd. Und die gebiert dann so, dass das Kind als mein Kind gilt. Ja, das war damals möglich. Das war sozusagen wie heute bei manchen Leuten, die eine Leihmutter wollen. Ja? Das ist die antike Version von modernen Gegenstücken. Das war damals möglich. Und das war gesetzlich klar. Diese Nuzi-Tablets, von denen ich gesprochen habe, da kommen solche Sachen vor, ja. Das heißt, das Interessante ist, dass man als Bibelleser einerseits immer die Bibel lesen kann, oh, das ist gut, und andererseits kann man aber auch sozusagen mal gucken, ja, was wissen wir über die Ägypter? Was wissen wir über die Babylonier, die Assyrer und andere Völker, die da erwähnt sind? Und das ist zum Teil ganz schön viel. Über manche Völker weiß man weniger, weil die Schreibmaterialien hatten, die alle verrottet sind. Das ist sozusagen das, was man weiß, archäologisch ist weniger als 1%. Und es ist erstaunlich, wie viel man überhaupt noch gefunden hat. Und wie viele Charaktere aus der Bibel aufgetaucht sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es zum Teil Könige waren, die natürlich herausragend sind und nicht irgendein Nobody. Aber manchmal ist es schon ein Hammer, wenn man ein Siegel findet von Jesaja, also Jeschaja, es ist so ein Siegel, das war damals üblich, Leute, das ist wie bei uns eine Unterschrift, da hat man ein Siegel gehabt, das kann man irgendwo aufdrücken, und man hat ein Siegel gefunden von Jeschaja, ja, und dann ist die Frage, ist das der Prophet, was danach kommt, aber der letzte Buchstabe fehlt noch, der Aleph, der ist da halt abgebrochen beim Siegel. Aber es könnte sein, dass es genau sein persönliches Siegel war. Von Hiskia hat man so ein Ding gefunden. Der König Hiskia, da hat man so ein Ding ausgegraben. In Jerusalem, bitteschön. Und das ist irre, was da noch gefunden wird. Aber insgesamt ist es begrenzt. Und dann hat man einzelne Sachen, die man findet. Und dann kann man sozusagen versuchen, mit dem Begrenzten, was man hat, etwas zu rekonstruieren von der Geschichte. Weil das nur 1% und weniger als 1% ist, und je nachdem, worum es geht, wenn es verderbliche Materialien waren, die normalerweise immer kaputt gehen, dann hast du in der Regel null. Es sei denn, es ist Wüstensand, da ist keine Feuchtigkeit und die Höhle ist trocken und man hat noch Krüge da gehabt und da kommen viele Sachen zusammen. Das sind dann so Lotteriegewinne. Aber weil es so ist, dass ein Haufen Sachen nicht und niemals gefunden werden, deswegen muss man sagen, es gibt so, im Englischen sagt man, the absence of evidence is no evidence of absence. Ich sage es nochmal, the absence of evidence is no evidence of absence. Wenn man also irgendeinen nicht findet, ein Typ taucht nirgendwo in der Bibel auf, aber in der ganzen Welt kommt er nirgendwo vor. Und wenn man den archäologisch nicht findet und den nirgendwo erwähnt ist in irgendeinem Buch, das man hat, das beweist nicht, dass es den nicht gab. Es beweist halt nur, wir haben zurzeit noch keine Info über ihn. Und weil das so der Fall ist, gehen die Geschichtler, die Historiker, gehen viel neutraler an die Bibel heran, weil die gehen an alle antiken Texte so heran. Wenn du irgendeinen lateinischen Text hast über irgendjemanden, über irgendetwas, und da kommen auch Gottheiten vor und die machen irgendwas, das stört die überhaupt nicht. Sie sind froh, dass sie überhaupt was haben. Ja, früher hat man gesagt, in der Bibel ist so viel Mythologisches drin, zum Teil, ne, und nannte das so, das ist ja, das kann man ja gar nicht glauben. Und deswegen hat man auch geschichtlichen Aussagen, hat man praktisch nicht ernst genommen. Historiker gehen völlig anders ran an die Sache, weil wenn die Historiker Texte lesen von Assyrern, von Babylonien, natürlich kommen da Gottheiten vor. Da wimmelt, sie haben einen ganzen Pantheon von Gottheiten. Und wenn dann berichtet wird über Kriege und Schlachten und da kommt mit einer Gottheit erwähnt, die dann mit eingegriffen hat und geholfen hat, dann sagen die Historiker nicht, die Schlacht hat nicht stattgefunden. Das ist einfach nur, die Schlacht wurde geschildert durch die Brille des assyrischen Königs, der halt seinen Gott als den Besten und Größten sieht. Und bei den Schlachten haben wir es auch oft so, dass die Schlacht, in der Regel werden die Schlachten nicht erwähnt, wo man verloren hat. Oder wenigstens ist nur Patt. Es war nur Unentschieden. Solange der König noch überlebt hat, ja, kann man sagen, es war ein Patt. Ja, man hat viele Soldaten verloren, aber der König konnte noch rechtzeitig fliehen, dann war es halt ein Patt. Wenn der König dann geköpft wurde, dann ist es natürlich anders. Oder wenn er in Kriegsgefangenschaft gerät. Aber wenn er wieder zurückkommt und als König seinen Geschichtsschreibern diktieren kann, sozusagen, jetzt machst du mal einen Bericht, der muss dem gar nicht sagen, was er schreiben darf und was nicht. Die Niederlagen kommen halt nicht vor. Man ist immer eben der Starke. Das ist wie, wenn man eine Wahl gewinnen will. Haben wir ja jetzt das Thema auch wieder auf dem Tisch, ja. Wir sind immer die Besten und natürlich, sonst wird man nicht gewählt. Und damals war es so, da wurde man nicht gewählt, da hatte man genug Soldaten, kämpft sich durch, erobert die Hauptstadt und besiegt das Land und verleibt es sich ein. Von daher ist da praktisch eine Sache, die man hat nicht viel Infos insgesamt, es wird unter 1% gefunden, manchmal ist es noch weniger als das, aber es ist doch jetzt inzwischen viel, viel gefunden worden. Und wenn was gefunden wird und man hat da irgendwo wie in Qumran auf einmal hunderte von Büchern, und wenn es nur die Fragmente sind, dann hat das einen riesen Einfluss auf die Wissenschaft, die sich darauf stürzt. Und alle möglichen Leute schreiben ihre Doktorarbeiten oder habilitieren über sowas. Und dann wird das ausgeschlachtet, bis man irgendwie wieder mal was findet. Deswegen 1. Mose Kapitel 1. Und ich werde da gleich das illustrieren, was ich jetzt gesagt habe über die Archäologie, weil wir werden gleich einen Film gucken und da werdet ihr etwas sehen. Wenn ihr das schon kannt, ist okay, dann sagt ihr, es ist ein alter Hut. Aber wenn ihr das noch nicht kennt, dann werdet ihr denken, dass euer Weltbild heute Abend sich verändern wird mit einem Schlag. Ihr werdet sehen, dass er
der Himmel war für uns Menschen schon immer eine Herausforderung und viele von uns wollten schon immer den Kalender dort oben verstehen. Und die Erkenntnisse darüber, die wanderten von Mund zu Ohr, quasi spurlos. Ja, und dann taucht plötzlich das da auf. Aus der Zeit 100 vor Christi. Und was hier verblüfft, sind der perfekte Sinn und der perfekte Zweck. Es ist eine Maschine. Manche sehen darin sogar den ersten Computer der Welt. Ein für die Antike absolut einmaliger Fund. Wissen, das auf einem Schlag da ist, als wäre es vom Himmel gefallen. In diesen Fällen spricht man in der Wissenschaft von Ub-Arts. Out-of-Place Artifacts. Übersetzen könnte man das vielleicht mit Dingen, die am falschen Platz vorkommen. Also in einer Zeit, in der man nach allgemeinen Kenntnis meint, die können noch gar nicht konstruiert worden sein oder an einem Ort, wo sie nicht hätten gefunden werden dürfen.
Im Jahre 1900 landet ein Boot von Schwammtauchern nach einem Sturm in den Gewässern vor der Insel Antikythera. Die Männer nutzen die Gelegenheit für einen Tauchgang. Ihre Ausrüstung ist relativ einfach, aber für damalige Zeiten noch modern. Durch lange Luftschläuche mit dem Schiff verbunden, können sie den Meeresboden auch über einen längeren Zeitraum erkunden. Keiner der Männer an Bord, die die Luftzufuhr regeln, ahnt, welchen Schatz ihre Kollegen in diesem Moment finden. Die Ladung eines antiken Wracks, darunter auch eine unscheinbare Kiste. Ihr Inhalt, eine Sensation. Es scheint sich um eine Art Mechanismus zu handeln mit winzigen Zahnrädern, von denen man bisher annahm, dass es sie zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Aber durch die Jahrhunderte im Salzwasser ist die Bronze stark korrodiert. Da das Objekt das Museum nicht verlassen darf, wird erstmals 2005 ein 8 Tonnen schwerer Röntgentomograph von England nach Athen geschafft. Mit ihm hofft man, das Geheimnis des Fundes zu lüften. Schicht für Schicht soll der Tomograph den mehr als 2000 Jahre alten Bronzeklumpen durchleuchten, um seine einstige Form zu rekonstruieren. Tatsächlich werden mit jedem Millimeter immer neue Zahnräder sichtbar. Das Ding von Antikythera besteht vor allem aus einem hochkomplexen Räderwerk. Aber wozu diente der Apparat? Feinste griechische Inschriften entpuppen sich als eine Art Gebrauchsanweisung für einen Mechanismus, den es in ähnlicher Form erst mehr als 1000 Jahre später wieder gibt.
Was zeigt uns denn jetzt dieser erste Computer der Welt? Er zeigt uns zum Beispiel eine Sonnenfinsternis. Hier, der Mond läuft vor der Sonne durch. Das ist die Finsternis. Man kann also genau ablesen, wann die Finsternis passiert. Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, die Planetenkonstellationen. Das ist ein Instrument der Astronomie. Astronomie, das ist das griechische Wort für Sternenkunde. Astron, der Stern, Nomos, das Gesetz. Und aus dem Lauf der Sterne ergeben sich ja die Gesetze des Himmels. Und das steht im Zentrum der griechischen Philosophie. Wir Menschen können mit unserem Geist alles beherrschen, sogar die Vorgänge am Himmel. Und Götter, die brauchen wir nicht mehr.
Mehr als 100 Jahre ist es her, dass das Wrack gefunden wurde. Doch noch heute suchen Taucher nach weiteren Fragmenten. Denn anhand der Inschriften weiß man, dass Teile fehlen. Auch der Erfinder ist noch unbekannt. Klar ist, der Mechanismus stammt aus der Zeit vor dem 1. Jahrhundert vor Christus. Ein Meisterwerk aus der Schule des Universalgenies Archimedes? Auf jeden Fall ein Out-of-Place-Artefakt.
Und, hatte ich euch zu viel versprochen? Hat das jemand schon mal gesehen gehabt? Ja. 100 vor Christus. Ja. Zahnräder so fein und das Ganze, das ist nicht nur Mond und Sonne, sondern es ist praktisch alles, was die Leute beobachten konnten am Himmel mit den Augen, wo sie Gesetzmäßigkeiten erkennen konnten. Das haben sie hier in diesem Computer, heißt der Rechner. Und man kann das kurbeln und man kommt dann immer auf die entsprechenden Zeiten sozusagen vorwärts und rückwärts. Das Ding kann das vorwärts und rückwärts machen. Deswegen wollte ich aus Genesis 1 vorlesen, Vers 14 bis 19, weil da kommt das Thema auch vor. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere und dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Ich habe das jetzt vorgelesen, wo es um Sonne, Mond und Sterne geht. Aber nochmal sozusagen diese Aussage, Vers 14. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre. Das ist genau Geschichte. Also Gott hat hat praktisch das, wo er die Erde hingetan hat, in einen Rahmen gestellt und dass man, wenn man als Mensch die Sterne und Sonne und Mond beobachtet, bekommt man ein Empfinden für Abläufe von Zeiten. Und es geht nicht nur um Tag und Nacht. Deswegen habe ich hier noch den Kalender von Qumran hier unten. Weil das Schiff, was gefunden wurde, das war ja griechische Schrift. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt gesehen, wie klein das Ding war. Und auf dieses Ding, aufs Metall, haben die geschrieben. Also die Fähigkeit, einmal diese Zahnräder herzustellen und diesen ganzen Mechanismus und dann auch noch auf das Metall zu schreiben, dass es 2000 Jahre später noch gelesen werden kann. Natürlich gemogelt, modern gemogelt. Das ist das, was ich meinte mit die Technik, die wir jetzt haben, zum Beispiel, die haben das ja nicht aufgebrochen. Die haben das praktisch mit einer modernen Technik, wenn man Schichten von Metall hat, die man nicht, früher hätte man versucht, da hast zwei Metallteile, klappst es auf, kann ich es lesen oder nicht. Ja? Und dabei zerstörst du einen Teil der Information. Jetzt ist es möglich, mit entsprechenden Strahlen und Software praktisch, das ist wie bei Menschen, bei der Tomographie von Menschen im Krankenhaus. Ja? Das ist dieselbe Technik, nur angewandt mit entsprechenden Sachen, aufs Metall. Und jetzt kann man beim Ausbruch des Vesuv in Italien, da sind Bibliotheken verkohlt. Und jetzt kann man die Schriftrollen nehmen, die verkohlten Schriftrollen und weiß genau, wann der Ausbruch vom Vesuv war. Und alles, was man da findet und jetzt nach und nach mit dieser Technik durchleuchtet und dann versucht mit Software und mit Algorithmen, das Griechische zu erkennen. Man weiß ja, wie die griechischen Buchstaben aussehen und das klappt. Die werden in den nächsten 50 Jahren, wenn die Welt noch lange steht, 100 Jahren, werden die eine Rolle nach der anderen, werden die lesen können. Ja, das ist eine irre Sache. Und das hat noch einen riesen Einfluss auf eben Archäologie, auf die Wissenschaft von der alten Welt. Jetzt der Kalender von Qumran, dazu will ich nur ein paar Worte sagen. Man hat dieses Teil in Qumran gefunden und das ist eine Sonnenuhr. Aber nicht nur eine Sonnenuhr für den Tag, sondern fürs ganze Jahr. Hier kommt ein Stift rein, hier in der Mitte, und das liegt dann dort so. Und je nachdem, wie die Sonne sich bewegt und wo der Schatten hinfällt, kann man hier die Tag- und Nachtgleiche erkennen und verschiedene Dinge, die wichtig waren für die Leute um Qumran. Und die Leute in Qumran, wir haben ja ein Schaltjahr, ne? Wir haben jetzt alle 4 Jahre machen wir ein Schaltjahr. Weil das Jahr nicht nur 365 Tage ist, sondern es ist 365 Tage und eben ein Viertel. Und die Leute in Qumran, da hat man Handschriften gefunden, die man mit den verschiedenen Fragmenten dann, die waren keine, dieses Thema zu diesem Kalender, das war nicht eine Handschrift, die man gefunden hat, sondern es waren verschiedene und man hat die teilweise übersetzen können und teilweise fehlte was, das hat man aus anderen Sachen ergänzt. Und diese Sekte von Qumran oder diese Leute von Qumran, die fanden einen Kalender sozusagen den einzig wahren, deswegen haben sie sich so viel Mühe gemacht. Und das ist eigentlich eine geniale Idee. Wir haben 365 Tage, ne? Wir machen das so, den Vierteltag, den holen wir alle 4 Jahre rein. Und der Kalender von Qumran ist so, dass der so kalibriert ist, dass die Tage immer am selben Tag bleiben. Also bei uns ändert sich das Jahr. 1. Januar ist mal Montag und mal Dienstag und mal Mittwoch und so weiter. Und die haben den Festkalender der Tora mit den verschiedenen Festen, die haben das so kalibriert, dass der Tag immer, die Festtage sind immer am selben Tag. Der Trick ist, die haben das Schaltjahr woanders. Sozusagen, was wir mit dem Schaltjahr machen, machen die so, dass sie von 364 Tagen ausgehen und dann praktisch machen die nicht alle 4 Jahre ein Schaltjahr, sondern die machen das anders, sodass sie immer mal wieder sozusagen eine Woche einschieben. Und auf diese Art und Weise ist in ihrem theoretischen Kalender, wie stark sie sich selber noch gehalten haben, ist nicht klar, aber die Idee ist genial. Das heißt, du hast dann in der Bibel hast du ja auch die 7 Jahre, 6 Jahre sind Arbeitsjahre und ein Sabbatjahr. Das heißt, jedes 7. Jahr. Bei uns, wir machen jedes 4. Jahr einen Schalttag rein. Und die haben das anders wahrscheinlich gemacht. Und die konnten dann, um die Woche beizubehalten, praktisch das so machen, dass sie immer mal eine Woche einschoben. Und dadurch blieben die Tage immer am selben Tag. Also bei denen würde 1. Monat, Nisan, 14. Tag, Passafest, würde immer am selben Tag sein. Alle Feste im Jahr würden immer am selben Tag sein. Und dann würde praktisch die Schaltwoche eingeschaltet im Ablauf. Und dann geht das quer durch. Also da merkt ihr, ich sage das jetzt auch, weil das ist der Hintergrund dafür, dass diese alten Kulturen, ihr kennt Stonehenge, ne? Stonehenge hängt auch damit zusammen, die haben den Himmel beobachtet, und das ist schon sehr lange her, dass es gebaut wurde. Und ähnliche Bauten gibt es quer durch die Kontinente. Das heißt, wir denken manchmal, wir sind schlau, die waren blöd. Aber heute ist es so, dass die Fachleute in ihrem Gebiet schlau sind. Und die Masse relativ dumm ist, was die Astronomie betrifft. Kaum einer könnte da oben, wenn er was anguckt, könnte sagen, das ist das, das ist das und das ist das. Das sind Leute, die haben ihr Hobby davon gemacht. Und in der Antike war es so, dass die Sternbeobachtung bei den Babyloniern sozusagen, das war ein Staatsgeschäft. Was man heute macht mit dem James Webb Teleskop und Hubble Teleskop und so weiter, alte Staaten haben da rein investiert. Wenn der Nebukadnezar die Crème de la Crème, nachdem Juda erobert war, und er nimmt Daniel und andere Leute gefangen von königlichem Geschlecht von und dann macht er die zu seinen Dienern. Das ist genau diese Denke. Wir nutzen die Intelligenz aller Völker, wir packen das zusammen. Und das wurde halt nicht dann patentiert und öffentlich gemacht, sondern das ist Geheimwissen. Dieses Ding da auf dem Schiff, ja, das hätte keiner rausgerückt. Das sind Gadgets, da haben ganz stinkreiche Leute für bezahlt. Da haben Leute gearbeitet, irre lang, bis das Ding stand mit all den, ne, das konnte sich ein König leisten. Und in der Bibel gibt es Hinweise, wenn ihr die Bibel lest, mit dem Schatz des Königs und dem Schatz des Tempels, da waren die Sachen drin. Nicht unbedingt das, was wir hier gesehen haben, sondern vergleichbares, super teures Zeug, wo ein König dem anderen mit einem Botschafter ein Geschenk macht, einfach um die Beziehung zu pflegen. Ne? Und da müsst ihr euch vorstellen, das war im Schatz vom König drin. Da sind Sachen drin gewesen, die der normale Sterbliche nie sehen würde. Und wir wussten auch gar nicht, dass es sowas geben konnte, bis zu diesem Fund vor 100 Jahren. Ja? Es ist irre. Und jetzt hat Gott aber schon quasi das da oben alles so geschaffen, dass man das sehen kann. Und das ist so gleichmäßig wie ein Uhrwerk. Das heißt, Stichwort Sonnenfinsternis, was hier auch erwähnt worden ist, die Babylonier haben, die Assyrer haben in ihren Limolisten, wir werden das später sehen, wenn wir zu Könige kommen, die haben jedes Jahr benannt nach einem Limu, nach einem Beamten, das war ein Beamter, da war jedes Jahr benannt. Wenn wir sagen 1925, dann wäre da ein Name gewesen von diesem Beamten. Und so haben die über 200 Jahre etwa, haben die Limolisten gefunden in der Keilschrift, und da gab es dann, wenn das Jahr war, und das Jahr war so und so benannt, und da war eine Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis oder so, dann wurde das oft notiert. Und mit diesen Infos können wir eine Chronologie machen für den alten Vorderen Orient, durch solche Ereignisse, man wusste, in dem Jahr, da ist das und das passiert und man kann das fixieren. Man kennt das Jahr. Es ist irre. Und jetzt kommt das Königewerk praktisch auf dem Hintergrund morgen. Mit diesen Infos, die man hat von Assyrien, Ägypten, Babylonien und so weiter und so fort, kann man mit der Himmelsuhr, kann man Geschichte machen über Jahrhunderte hinweg, weil man weiß, in der und der Zeit ist da die Finsternis gewesen, man weiß, wo das war, man kann das zurückrechnen mit dem modernen Wissen, und ihr merkt schon, die hatten super Wissen, also dieser Himmelscomputer da. Ich möchte eine kurze Fußnote anbringen. Als der Harald Lesch sagte, dieses Schaffen von dem Kasten bedeutet, wir brauchen die Götter nicht, das war eine moderne Aussage aus dem 21. Jahrhundert. Es gab Atheisten bei den Griechen, aber das war nicht das Normale. Es gab Philosophen, die waren Materialisten, die waren Atheisten, aber das war nicht normale Denke. Die Römer hatten einen ganzen Pantheon voll Götter und auch die Griechen. Pilatus, als er hörte, Jesus sei Sohn Gottes, hat er sich echt gefürchtet, weil er an sowas glaubte. Es war bei denen völlig normal, dass man dachte, dass Herkules und andere spezielle Helden, dass das Halbgötter waren. Ja. Für den war die Idee, dass einer ein Sohn Gottes ist, es war kein Mythos, es war real und er hatte Angst. Der wusste genau, wenn das stimmt, dann bin ich verloren. Ja. Dieser Gott wird mich, he's going to hunt me down, ja. Der wird mich fertig machen. Und weil die an sowas glaubten, das war eben Harald Lesch, das war das moderne atheistische und säkularisierte 20. und 21. Jahrhundert. Der normale Otto-Normal-Römer oder Otto-Normal-Grieche, bei der Stoa zum Beispiel, die haben den Himmel auch angeguckt. Die haben das erklärt, dass es so geordnet ist mit dem Gedanken vom Logos auf Griechisch, das Wort. Und das greift Johannes auf in Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Damit sind wir beim Johannesevangelium. Eingebettet in die griechische Geschichte, in griechischen Worten, hat er einfach eine Erkenntnis, philosophische Erkenntnis von einer bestimmten Richtung der griechischen Philosophie aufgenommen, die sich aber mit 1. Mose deckt. Denn Gott sagt ja, es werde Licht und es ward Licht. Er konnte das machen evangelistisch. Und da merkt man, wie die Heilsgeschichte und Weltgeschichte sich verbinden. In Epheser 1, 9 bis 10 hat man nicht nur den Gedanken einer Heilsgeschichte, sondern dass da ein Ziel drin ist. Das wollte ich dann auch gerne noch lesen als Einleitung. Epheser 1, Vers 9 und 10. Da heißt es, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Ich sage das noch, lese es nochmal. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus. Das ist dann Heilsgeschichte. Man hat also sozusagen die Uhr, die Gott geschaffen hat, indem er das da alles oben geschaffen hat. Und dieses Berechenbare, das ist ja der absolute Hammer. Man weiß heute genau, wenn irgendwo eine Sonnenfinsternis kommt, und sagt, man kann sogar sagen, wo der beste Ort ist, um sowas zu sehen, weil das die Sonne und Mond, die Sonne ist 400 Mal größer als der Mond und der Mond ist genau an der Stelle platziert, dass er in der Lage ist, die Sonne so abzudecken, dass man nur die Aura der Sonne sehen kann. Das ist der Techniker, der das gedeichselt hat, der ist halt unschlagbar. Und man kann das aber sozusagen nachdenken und eine Maschine machen, die das umsetzt. Also der Kalender von Qumran, die Sachen haben wir uns jetzt angeguckt. Jetzt komme ich zum ersten Beispiel für das Zueinander von Heilsgeschichte und Weltgeschichte. Und da ist Lukas natürlich ein super Beispiel. Ich nehme mal seinen Prolog vom Evangelium. Da heißt es in Lukas 1, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Die Anrede, die Lukas hier gebraucht für den Theophilus, dem er beide Werke widmet, bei der Apostelgeschichte kommt diese Anrede in dieser Form nicht mehr vor, sondern da fällt das, was sie hier sagt, ist sehr, ein sehr hohes Wort, was hier übersetzt worden ist mit hochgeehrter Theophilus. Das Wort, das dort steht, hat Lukas nicht nur hier im Prolog, wo er sagt, zu ihm: Kratteste, Kratteste Theophile, also hochgeehrter Theophilus, sondern dieses Wort kommt bei ihm in der Apostelgeschichte nochmal vor, und da merkt man, welchen Rang derjenige hat, der so angeredet wird. Man hat das in Lukas 1 im Prolog, und dann kommt in Apostelgeschichte in 1,1 kommt es vor: Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, kommt einfach Theophilus, also ohne das Hochgeehrte. Und wenn man in Apostelgeschichte 23 guckt, da schreibt ein Offizier, der schon ein hoher Offizier ist, schreibt Folgendes: In Vers 26, 23, 26, Claudius Lysias, dem hochgeehrten Statthalter Felix, Gruß zuvor. Das Wort kommt da wieder. Das heißt, in Israel war jemand, der als Kratteste angeredet wird, das war der oberste Chef vom Ganzen. Ja. Und der Hauptmann, der hier redet, hatte selber schon eine gute Soldatenschau unter sich, war also nicht einfach ein einfacher Soldat. Aber er hat das Problem mit Paulus und die wollen ihn umbringen, und er überlegt sich, was er machen soll, und schreibt diesen ganz kurzen Brief. Und die Anrede für den Statthalter, der ja in Israel, also in Judäa, in Israel steht der ja anstelle Roms. Das ist sozusagen, darüber ist nur der Cäsar. Und den nennt er Kratteste. Das heißt, der Lukas schreibt sein Doppelwerk an einen Mann, der wahrscheinlich sozial ziemlich hochgestellt ist. Er will ihn erreichen. Er ist vielleicht schon Christ oder er ist sehr interessiert. Und er liefert mit seinem Doppelwerk also etwas, was sozusagen, da muss er sich nicht für schämen. Er muss sich vor einem hochgebildeten, reichen Heiden, der wahrscheinlich die griechischen Philosophen kann, der schreibt ja auf Griechisch, wenn er das in Italien veröffentlicht hat, und Theophilus, irgendein hoher Römer, war in Italien, weil Apostelgeschichte endet ja in Kapitel 28 mit den 2 Jahren von Paulus in Rom in der eigenen Mietwohnung, und wenn er das sozusagen im Rahmen von Italien geschrieben hat und vielleicht auch die Idee war, dass er diesen hochgestellten römischen Bürger beeinflusst und ihm deutlich macht, es lief ja das Verfahren gegen Paulus, das ist kein Verbrecher, das ist ein Nebeneffekt, das ist eine Win-Win-Situation. Einerseits ist er am Christentum interessiert gewesen, andererseits schreibt er praktisch im Doppelwerk, dass das, was er gehört hat, das Evangelium wahr ist. Aber er macht es in einer Art und Weise, dass er muss das Buch nicht verstecken. Und man merkt das, das ist ein hervorragender Historiker. Es gab im Rahmen des griechischen, der griechischen Literatur gab es Poesie, und es gab dies, es gab Dramen, es gab Satiren, aber es gab auch Geschichtsschreibung. Und er nimmt hier einen anderen Begriff in diesen 4 Versen, darüber, wie er das verfasst hat, in Lukas 1, 1 bis 4. Und da sagt er im Griechischen akribos. Also sozusagen viele Leute haben versucht, das zu schreiben. Und ich habe gedacht, das ist gut, das könnte ich auch machen. Und dann hat er praktisch, ist er dem nachgegangen. Und dann sagt er akribos. Ihr kennt das Wort Akribie. Und das ist hier sogar in diesem Kontext der Geschichtsschreibung, ist das ein Terminus technicus. Also wer da interessiert ist, kann sich Armin Baum angucken, der doziert in Gießen als Neutestamentler. Armin Baum könnte gucken, gibt online ein, Armin Baum, Lukas als Historiker. Da gibt es sowohl YouTube-Sachen zu hören von ihm, oder Glauben und Denken kann man nachgucken. Das ist so ein Kanal, der ziemlich gut ist, eben auch Literatur. Das war die Idee, dass man schreibt, wie es wirklich gewesen ist, akribos, akribie. Und hier geht es ja auch um Geschichte, aber um zu überzeugen. Und er will sagen, sozusagen, das hat Hand und Fuß. Jetzt kann man sagen, okay, der hat gedacht, er könnte das machen und schafft das. Und ihr wisst ja, dass es Zeiten gab, wo alle möglichen Bibelbücher in Kritik gezogen worden sind und wo man alles Mögliche angezweifelt hat. Die Tendenz, die ist grundsätzlich grob gesehen die, dass man Im 19. Jahrhundert hatte man eine Schule, die praktisch alle Briefe von Paulus schließlich am Ende für falsch erklärt hat. Die ließen dem Paulus keinen einzigen Brief übrig. Die waren so radikal, das glaubt heute keiner mehr. Weil normalerweise musst du immer ein paar Briefe nehmen und sagen, das ist Paulus, so ist er, so schreibt er. Und der Brief kann nicht von ihm sein, weil irgendwie das abweicht davon. Das ist der normale Weg. Aber die waren so radikal, die haben schließlich Paulus keinen Brief übrig gelassen. Das könnte sich heute keiner erlauben. Das ist passé. Die Tübinger Schule vom 19. Jahrhundert ist passé. Und es gibt heute eine ganze Reihe von Briefen, die alle anerkennen, selbst wenn sie vielleicht persönlich jetzt nicht so überzeugte Christen sind, einfach nur im Bereich der Theologie arbeiten. Römerbrief, 1., 2. Korintherbrief, Galaterbrief, die werden als echt angesehen. Ja. Und wenn ihr den mal liest, da hast du schon ziemlich viel, wenn du Römer, 1., 2. Korinther hast. Und das ging ähnlich mit anderen Büchern, so auch mit der Apostelgeschichte von Lukas. Und je mehr man ausgebuddelt hat, je mehr man gefunden hat, ich habe gesagt, man weiß nicht so viel, ja. Man weiß nicht so viel. Es gibt nur eben, insgesamt archäologisch findet man weniger als 1%. Aber obwohl man relativ wenig gefunden hat, hat man immer und immer wieder gesehen, der Lukas ist einfach als Historiker, ist einfach gut. Ihr habt am Ende von Lukas 27 und 28, habt ihr diese Schiffsreise, die ja schief geht und das Schiff geht verloren, und aber alle Männer werden gerettet, alle Menschen werden gerettet, die da drin sind. Und ich habe dann mal so gelesen, als ich das Griechisch gelernt habe, habe ich das einmal Griechisch gelernt so, und dann habe ich gedacht, jetzt lese ich das NT, und dann habe ich das NT einfach gelesen und mit einer Übersetzung daneben. Und das zweite Mal habe ich das NT durchgelesen und habe das so gemacht, immer wenn ich ein Wort nicht wusste, habe ich es nachgeschlagen und an den Rand geschrieben. Beim zweiten Durchgang. Dass ich nachher mit meinem NT überall hingehen konnte und ich konnte alles lesen. Und alles verstehen, weil wo mir eine Vokabel fehlte, da hatte ich sie am Rand. Und in Apostelgeschichte 27, 28, wo der diese Schiffsreise schildert, ist alles voll. Da ist ein Terminus technicus nach dem anderen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist der beste Schifffahrtsbericht der Antike. Es gibt keinen besseren. Das ist Lukas. Ja. Das ist auch zufälligerweise ein Wehbericht. Er wäre da fast mit untergegangen und fast mit draufgegangen, wenn Gott nicht Paulus gesagt hätte, dass alle gerettet werden, die da drin sind. Ja. Also der Lukas, der hat in seinem Bericht von der Apostelgeschichte, der hat einen Haufen Spezialnamen, die genauso sind. Zum Beispiel, man könnte ja sagen, als es in Ephesus diesen Aufruhr gab, ja, könnte man ja sagen, die führenden Leute von Ephesus. Aber er benutzt den Terminus Asiarchen auf Griechisch. Das ist der Fachbegriff. Und das geht Schritt auf Schritt und Tritt geht das so. Lukas als Historiker, da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Und man merkt immer und immer wieder, und ich nehme jetzt nur mal 1, 2, 3 Beispiele von der Apostelgeschichte, um das praktisch deutlich zu machen. Einmal gehe ich auf die Wir-Berichte ein. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause. Wir hatten zwar ein bisschen so diese Spezialkiste mit